Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Eckhard Schitter. Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet. Meine Gattin hat mich erfreulicherweise begleitet. Da fühle ich mich dann immer ein bisschen sicherer. Ja, wir haben gemeinsam vier Kinder. Ursprünglich stamme ich aus Innergebirge, aus Altenmarkt in Bongau, bis mich meine Frau vor 35 Jahren aus Flacherland nach Oberndorf in Salzburg verschleppt hat. Und dort wohnen wir seit, wie gesagt, 35 Jahren. Ich bin Unternehmer. Meine beiden Unternehmen beschäftigen sich zum einen mit dem Thema der Steigerung der Wirksamkeit von Führungskräften und das andere die Produktion eines Zeitplansystems, damit diese Führungskräfte ihre PS auch auf den Fußboden kriegen können. Ja, vielleicht soll ich vorausschicken, dass Sie wissen sollten, ich weiß nicht alles. Und daraus ist der einfache Schluss zu ziehen, dass ich auch nicht auf alles eine Antwort habe. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, Sie müssen genau prüfen, was ich sage, denn zum einen bin ich weder frei von Irrtum, noch wissen Sie, jedenfalls derzeit nicht, ob ich überhaupt redlich bin. In diesem Sinne darf ich Sie zu diesem Vortrag herzlich begrüßen, die Auferstehung, die Glaubwürdigkeit der Bibel, drei wesentliche Punkte. Wir werden uns anschauen die Entstehungsgeschichte der Bibel, wir werden uns anschauen Fakten der Osterbotschaft und der dritte Bereich wird sein die persönliche Bedeutung dieses Buch der Bücher. Die Bibel ist ein ganz außergewöhnliches Buch, auf drei Kontinenten entstanden und in drei Sprachen geschrieben. Circa 40 Autoren haben in diesem Buch über 3400 Jahre ihre Gedanken niedergelegt. Und das ist ziemlich einzigartig. 66 Bücher, unterschiedlichste Autoren, Fischer, Gelehrte, Schafhirten, Könige, Propheten, ein Arzt ist drunter, Soldaten, Bauern, alle haben an diesem Buch geschrieben und es ist ganz interessant, dass es, obwohl es kein Stapellauf war, ein Autor dem anderen den Stab übergeben hätte, dennoch eine unglaubliche Einheit bildet in dem zentralen roten Faden, der sich vom Alten Testament bis in die Offenbarung des Neuen Testaments zieht. Das ist die Person von Jesus Christus. Angesichts dieser langen Zeit eine ziemlich verblüffende Einheit. Und ich darf Ihnen auch sagen, dieses Buch ist lebensverändert bis heute. Ich habe in den 34 Jahren, wo ich dieses Buch lese, nicht einen Menschen kennengelernt, dessen Charakter durch die Worte dieses Buches schlechter geworden wäre. Aber das Gegenteil habe ich sehr oft erlebt. Und das Interessante ist, wenn man mit Menschen über die Bibel spricht, dann hört man immer wieder, naja, man kann ja nicht wissen, ob das alles stimmt, was da drinnen ist. Man kann auch nicht wissen, ob alles so überliefert worden ist, wie es damals gewesen ist. Diese mündlichen Überlieferungen, die sind wahrscheinlich ungenau so unter dem Thema stille Post. Was kommt hinten raus, wenn man vorne was reinspricht? Wir kennen das alle aus dem Kindergarten. Aber bei der Bibel ist es etwas anderes, weil viele, viele Jahre nicht bekannt gewesen ist, dass die schriftlichen Aufzeichnungen der verschiedenen Bücher sehr, sehr weit zurückreichen. Also keineswegs nur mündliche Überlieferung. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen hat man 1975 in Del Madrich in Syrien gefunden. Da hat man Tontafeln, 15.000 Tontafeln gefunden aus der Zeit Abrahams. Das sind immerhin 2400 Jahre zurück. Schriftlich bitte, nichts mündlich, keine Geschichten, keine Überlieferungen und so weiter, das gab es auch dazu. Aber die Menschen der damaligen Zeit werden interessanterweise aus unserem Kulturkreis immer ein bisschen zurückgeblieben dargestellt, nicht so weit entwickelt. Ja, natürlich haben sie keine Computer gehabt, das ist logisch, ja, aber sie waren hochintelligent. Ich denke nur, ich will jetzt nicht die griechischen Philosophen, aber die Wissenschaft auf alle Fälle auf den Tisch heben. Sind Sie in der Lage, die Entfernung zur Sonne auszurechnen mit Bleistift und Papier? Das haben die Herrschaften nämlich schon können. Und so sind viele Fähigkeiten und viele Informationen damals zur Verfügung gestanden, die heute in dieser Form gar nicht mehr zur Verfügung stehen oder neu erfunden werden oder auf eine andere Art und Weise wiederentdeckt werden. Aber man muss davon ausgehen, dass dieses Buch der Bücher über viele, warum ich Buch der Bücher sage, komme ich später noch drauf, aber es ist schon viele, viele tausend Jahre schriftlich überliefert worden. Das entkräftigt den oft erhobenen Einwand, dass das Buch ungenau wäre. Schauen wir uns einmal diesen einzigartigen Bestseller an. Ich habe Ihnen hier eine kleine Grafik aufgebracht. Jährliche Druckauflage der Bibel, ca. 700 Millionen. Es gibt die vollständige Bibel, gibt Sprachen, 542, in 542 Sprachen übersetzt. Nur das Neue Testament schon in 1324 Sprachen, Teile der Bibel noch darüber hinaus und 4000 Sprachen. Man staunt darüber, wie viele Sprachen es auf dem Planeten überhaupt gibt, ja, haben noch keine Bibelübersetzer. Die Auflage ist ganz interessant. Sie haben bei der Bibel circa eine Auflage zwischen 2 bis 3 Milliarden hier Druck. Exemplare. Die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong sind immerhin auch 1 Milliardenmal ausgedruckt worden. Aber liegen schon ein bisschen dahinter, der Koran mit 800 Millionen Ausgaben auch noch einmal und das Manifest der Kommunistischen Partei haben wir mit 500 Millionen. Wobei man sagen muss, einige dieser Bücher wurden ja den Leuten etwas aufs Auge gedruckt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir es uns mal an, kurz, wie ist die Bibel aufgebaut? Sie haben das Alte Testament, Sie haben das Neue Testament, die 5 Bücher Mose, dann kommen die Geschichtsbücher, wo die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes, nämlich die Juden ganz konkret, aufgeführt sind. Dann kommen Lehrweisheiten und die Psalmen und dann die Propheten. Im Neuen Testament, das uns etwas stärker natürlich interessiert, weil es näherliegend ist, haben wir die sogenannten katholischen Briefe, die allumfassenden, vorher die Evangelien, Apostelgeschichte, dann die Briefe des Apostel Paulus, der hat das Neue Testament sehr maßgeblich gestaltet und hinterher die Offenbarung des Johannes. Interessant ist die Einheit der Bibel. Es taucht immer wieder die Frage auf, wie ist es gekommen, dass man gerade diese Bücher ausgesucht hat und nicht andere, ne? Oder welche dazugenommen. In letzter Zeit tauchen immer wieder sogenannte Pseudo-Evangelien auf, die allerdings in den früheren Zeiten nicht als authentisch gesehen worden sind. Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass die Bibel in sich nicht widersprechen kann. Und sollte ein Buch den Ansprüchen der Bibel nicht genügen, dann wird es halt nicht in den Kanon aufgenommen. Der Kanon des Alten Testaments ist ca. 100 Jahre nach Christus abgeschlossen gewesen und der Kanon des Neuen Testaments schon 376. Was ganz interessant ist zur Orientierung in der Bibel, Sie haben sicher eine zu Hause, wahrscheinlich haben Sie eine zur Hochzeit, zur Taufe oder zur Firmung bekommen, vielleicht haben Sie schon wieder mal reingeschaut. Da sieht man dann die Kapiteleinteilung, dann hat man eine Verseinteilung. Das war ganz interessant, ein Buchdrucker, gewisser Robert Etienne, ist 1551 auf die Idee gekommen, dass er jeden Satz der Bibel mit einer Zahl nummeriert, innerhalb des Kapitels, was natürlich das Auffinden der einzelnen Sätze relativ leicht macht. Ne? Eine sehr kluge Idee. Diese Verseinteilungen, so wie wir sie haben, stammt eben nicht von Luther, sondern von diesem Buchdrucker. Welche Materialien hat man verwendet für die Bibel? Naja, in archäologischer Zeit waren es in erster Linie Tontafeln, die man mit Griffeln beschriftet hat. Zum Teil, um sie haltbar zu machen, sind diese Tontafeln dann gebrannt worden. Es gibt Bibliotheken in Syrien zum Beispiel mit zigtausend dieser Tontafeln, wo entsprechende Informationen nicht nur, das möchte ich auch ganz klar sagen, biblischen Inhaltes zu finden sind, aber hochinteressant in Bezug auf die Kultur und Geschichte dieser Zeit. Etwas später begann man dann, weil es komfortabler war, auf Papyrus zu schreiben. Papyrus ist eine Schiffpflanze, die vorwiegend in Ägypten und Syrien wächst. Das sind relativ lange Stängel, die man auseinandergerollt hat, zweilagig gepresst hat und mit Feder und Tinte beschrieben hat. Diese Blätter sind aneinander geklebt worden und dann hat man diese riesigen Schriftrollen gehabt, die man heute noch in den Museen bewundern kann. Der Vertrieb dieser Papyrusrollen ist über Byblos geschehen, das war eine Hafenstadt und daher kommt unser Name Bibel. Darüber hinaus war ein Medium, das man zum Transportieren dieser Information verwendet hat, das war Pergament. Das heißt, man hat die Innenhaut von Ziegen, Lämmern, Antilopen abgeschabt und hat auf diese Lederhäute entsprechend geschrieben. Vorher sind die noch mit Bimsstein geglättet worden. Und die Produktion hat in der Hafenstadt Pergamon stattgefunden, deswegen Pergament. Ab dem 3. Jahrhundert nach Christus begann man dann die Blätter, Papyrusblätter vorne und hinten zu beschreiben. Man hat keine Buchrollen mehr verwendet, sondern man hat eben Bücher gemacht, was natürlich die Sache wesentlich vom Transport her vereinfacht hat. Ja, 1452 Ihr erinnert sich dann alle, dass wir es dann wieder einschalten, wenn wir rausgehen. 1452 ist dann der Herr Gutenberg auf die gute Idee gekommen, das Buch zu drucken. Er hat seinen Bleilettersatz entwickelt und hat die ersten 30 Bibeln auf Pergament gedruckt und in weiterer Folge dann auf Papier. Und man muss sagen, dass das natürlich die Verbreitung der Bibel revolutioniert hat. Bis dorthin, wo diese Bücher handgeschrieben waren, war eine Bibel eine derartige Kostbarkeit, dass manchmal ein Jahresgehalt mindestens dafür ausgegeben hat. Also das waren Kostbarkeiten, unbedingt. Mit Hilfe des Buchdrucks ist dann natürlich die Auflagenzahl gestiegen, der Preis ist gesunken, die Verbreitung hat ganz rasant stattgefunden. So viel einmal einfach zum technischen Bereich, wie dieses Buch technisch entstanden ist. Wir schauen uns jetzt einmal an das Thema Fakten der Osterbotschaft. Wenn Sie in ein Geschäft gehen, wie wissen Sie, dass das, was der Verkäufer sagt, auch in der Packung drinnen ist? Doch eine interessante Frage, oder? Bingo! Als ersten Schritt könnt ihr mal lesen, was ist auf der Packung drauf. Ne? Wenn ich Salz erwarte und steht Zucker drauf. Also es wird was behauptet, wenn was draufsteht. Gell? Die Bibel übrigens behauptet, dass Gott durch uns, zu uns durch sie spricht. Das ist eine Behauptung. Wir lesen im 2. Brief an den Timotheus, den der Paulus geschrieben hat, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk zugerüstet. Natürlich kann man alles behaupten, oder? Heute wollen wir uns einmal kritisch damit auseinandersetzen. Man kann alles behaupten. Aber wenn die Aussage stimmen würde, ja, schauen Sie uns noch an, dann wäre es ziemlich unklug, wenn man das Buch zur Seite legen würde. Der zweite Punkt ist, haben wir gerade gehört, Packung aufmachen. Nachschauen. Schaut aus wie Salz. Wenn man die Bibel aufschlägt, schaut es jedenfalls so aus wie Gottes Wort. Man liest so 41 Mal, so spricht der Herr, dein Gott. Man liest von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder er sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Spannende Aussage. Nicht wird es bekommen. Hat jetzt gleich. Ist das nicht unverschämt? Das ist ja richtig provokant, oder? Aber wenn ein Funken von Wahrhaftigkeit eine Chance bestünde, dass das stimmt, dann kann man das Buch nicht zur Seite legen. Es hat Auswirkungen. Und wenn Sie sich mit dem Buch beschäftigen, sagt es wird Ihr Leben verändern. Sie können ohne weiteres sagen, netter, interessanter Vortrag heute. Passt. Schöne Räumlichkeiten übrigens, gell? Nette Gemeinschaft, gute Luft. Oder können Sie, Sie können sich erfassen lassen. Aber ich sage es Ihnen, Sie gehen heute verändert aus dem Saal raus. Ganz bestimmt. Sie wissen dann zu viel. Sie wissen zu viel. Sie können nicht mehr aus. Also gehen Sie lieber gleich, wenn Sie das im Sinn haben. Die dritte Möglichkeit ist, man könnte kosten, gell? Finger in die Packung stecken, schmeckt es nach Salz oder schmeckt es nach Zucker? Und das wäre probieren, auszuprobieren, ob die Bibel wahrhaftig ist. Auszuprobieren oder gar umzusetzen, was in diesem Buch drinnen steht, dann wird man schauen. Vielleicht schauen wir jetzt wirklich, ob dieses Buch überhaupt glaubwürdig ist. Ob man dem Buch vertrauen kann. Erzählen kann man viel, beeindrucken kann man viel, man kann schöne Bilder herzeigen, aber die Fakten sind es dann letztendlich, die überzeugend ist. Wie prüft man denn bitte Wahrheit? Jetzt muss ich mal die Männer unter Ihnen fragen, wie wissen Sie, ob Strom in der Steckdose ist? Bitte nicht mit dem feuchten Finger. Okay. Na, entweder haben sie ein Prüfgerät, ja, oder sie stecken irgendeine Lampe an, ja, okay. Ja. Dann gehen sie zum Schaltkasten, schalten die Sicherung aus und dann probieren sie lieber noch einmal, ne? Weil es könnte die falsche Sicherung sein. Die Erfahrung ist ja sehr aufregend. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn man die Fakten prüfen will, wenn man die Wahrheit prüfen will, ist ein ganz wesentlicher Punkt, keine Vorurteile. Wenn Sie halt an eine Situation herangehen und Sie nüchtern prüfen wollen, von vornherein sagen, das gibt es ja gar nicht, was wird das Ergebnis sein? Sie werden jede Menge Fakten finden, die genau Ihrem Vorurteil entsprechen und die anderen Fakten werden Sie nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das ist nicht Wissenschaft. Und das ist nicht neutral. Das ist nicht überprüfen, sondern es ist mit einer vorgefassten Meinung etwas angehen, zu beobachten und sagen, passt es mir oder passt es mir nicht. Prüfen schaut anders aus. Das heißt, wenn ich vorher schon ausschließe, dann kann ich selten einen Wahrheitsbeweis entdecken. Aber ich kann Sie ganz beruhigen, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die mit einem unglaublichen Vorurteil an die Bibel herangegangen sind und trotzdem drauf gekommen sind, dass sie richtig ist. Da steht zufällig gar nicht. Also sie sind kein hoffnungsloser Fall. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen noch den Film Ben Hur. Ja, das war mal eine grandiose Sache, Wagenrennen in Rom und ich weiß nicht was alles. Aber es ist interessant, der Regisseur dieses Filmes, General Lew Wallace, der den Roman für diesen Film geschrieben hat, das war ein Offizier und eines Tages hat der Mann einen jungen Stabsoffizier neben sich über Jesus spotten gehört. Und er hat sich gedacht, ja, spotten ist ja gut, aber jetzt müssen wir mal die Fakten finden. Und wenn wir herausgefunden haben, dass das Ganze zu vergessen ist, dann haben wir es endlich einmal schwarz auf weiß. Später hat dieser Mann geschrieben, ich darf es zitieren, diese Begegnung hatte zwei Folgen. Zum einen den Roman und zum anderen, dass ich mich zum christlichen Glauben bekehrte. Der Mann hat nach allen Möglichkeiten gesucht, was nicht stimmt. Und hat, weil er nüchtern und weil er vorurteilsfrei geprüft hat, die Tatsache zur Kenntnis nehmen müssen, dieses Buch ist wahrhaftig. Übrigens verwechseln Sie bitte auch nicht den christlichen Glauben mit einer christlichen Religion. Eine Religion ist etwas, wo der Mensch versucht, mit Gott irgendwie eine Beziehung zu kriegen. Gell? Auf alle möglichen Arten und Weisen. Sich kasteien und ich würde jetzt gar nicht anfangen. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Beim christlichen Glaube gelangt Gott nach dem Menschen und zieht ihn. Und das ist ein Riesenunterschied, was die Anstrengungen anbelangt. Gell? Ich rate Ihnen auch, lassen Sie sich nicht von Leuten abhalten, die da behaupten, dass die Bibel nicht glaubwürdig sei. Warum? Viele von Ihnen, darf ich Ihnen sagen, haben noch nicht 50 Seiten davon gelesen. Geschweige denn vom Anfang bis zum Schluss. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben jemand einen Brief und der liest die ersten drei Zeilen, den Rest nicht, und dann fängt er an zu beurteilen, was in dem Brief drinnen steht. Was denken Sie davon? Und ich kann sagen, Millionen von Menschen können genau das Gegenteil berichten. Diejenigen, die sie schon gelesen haben, die kennen wir nicht. Vielleicht geeignete Prüfmethoden braucht man, als da sind. Die naturwissenschaftliche Methode, ich komme gleich näher darauf zu sprechen. Und dann haben wir als weiteres die geschichtlich-rechtliche Methode, die wiederum braucht mündliche Zeugen, schriftliche Zeugen und Indizien. Vielleicht gehen wir ins Detail. Die naturwissenschaftliche Methode, die bedeutet wiegen, messen, zählen, vergleichen. Wenn Sie drauf kommen wollen, wie man Wasser zu Eis macht, was müssen Sie dann machen? Genau. Man muss den Kühlschrank stellen. Ne? Zumindest 0 Grad sowieso oder ein bisschen drunter. Warum wissen wir das? Weil wir es verglichen haben. Immer wenn man Wasser mit einer Temperatur konfrontiert von 0 Grad, dann wird es Eis. So, fertig. Das ist es, oder? Das ist Naturwissenschaft. Messen, zählen. Ist das eine so viel? Ist das so viel? Kommt das Richtige heraus. Und wir sagen immer wieder, in der naturwissenschaftlichen Methode muss ein Experiment auch reproduzierbar sein. Wenn es nur einmal gelingt, Wasser in den Aggregatzustand von Eis zu versetzen und dann gelingt es nie mehr wieder, dann haben wir eine falsche Theorie gehabt, oder? Muss man bessere suchen. Aber dann ist nicht die Naturwissenschaft eine fehlerhafte Sache, sondern wir haben es nur noch nicht rausgefunden. Der Augustinus hat schon gesagt, Wunder sind nichts gegen die Naturwissenschaft, sondern nur das, was wir noch nicht wissen von der Naturwissenschaft. Schauen wir mal, wie geht man mit alten Handschriften um. Die Frage ist ja natürlich, ja stimmt denn bitte überhaupt der heutige Text mit dem damaligen überein? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Ist das, was wir heute, ich habe meine Bibel mitgebracht, aber egal ob es so ausschaut oder so, der Inhalt ist ziemlich das Gleiche. Ist das, was da drinnen steht, mal abgesehen davon, dass eine deutsche Übersetzung ist, ich kann einfach so schlecht Griechisch. Und Aramäisch kann ich noch viel weniger. Aber ist das, was da drinnen steht, das, was ursprünglich aufgeschrieben worden ist? Ist die Frage, oder? Hat man nicht Fehler gemacht beim Abschreiben? Hat man sich nicht getäuscht? Oder ist ungenau gewesen? Hat Kapitel rausgelassen und andere wieder dazu hineingefügt? Man muss davon ausgehen, sobald man in der Lage war, schriftlich Informationen weiterzugeben, hat man das natürlich auch getan, oder? Ich denke, ja, wenn Sie sicherstellen wollen, dass jemand einen Vertrag hält, dann machen Sie ihn nicht mündlich mit ihm, sondern, genau. Und das war zur Zeit des Alten Testaments schon der Fall und es war noch viel mehr zur Zeit des Neuen Testaments der Fall. Und eine Textfälschung oder ein Textfehler kann, wenn man es immer nur abschreibt, in der Regel nur bei einem Exemplar passieren. Ne? Nicht bei denen, die schon im Umlauf sind. Und wenn ein Buch im Mittelmeerraum so weit verbreitet ist, wie die Bibel in den 1400 Jahren vor dem Buchdruck, dann kann man es nicht durchgängig umschreiben, das geht nicht. Sie könnten eins einmal umschreiben und Sie könnten noch eins umschreiben. Vielleicht schreiben Sie 5 um, vielleicht schreiben Sie 12 um. Und der Rest ist wie gewesen. Und zur Überprüfung der Textgenauigkeit legt man mehrere Handschriften, deren man habhaft werden kann, natürlich nebeneinander und schaut, was ist der gemeinsame Nenner aus diesen Handschriften heraus. Die Chance steigt, ne? Und je mehr Abschriften das man hat, desto genauer kann man es sagen. Und vor allem, je näher die Abschrift an dem Ereignis dran ist, desto größer ist die Chance, dass es stimmt, oder? Wenn da 1000 Jahre dazwischen sind und dann tauchen die ersten Schriften auf, da hätte man schon seine Bedenken, oder? Ne, wir sollten es uns vielleicht mal anschauen. Glauben Sie, dass Julius Caesar einen Krieg gegen die Gallier geführt hat?
Kann man klären.
Kann man klären, ja? War kein Mensch bezweifelt, oder? Ja, wir haben es auch in die Asterix-Heftel gelesen, das muss man auch sagen, oder?
Ich
hab's
gesehen.
Ja, ich
auch. Ich hab's gesehen.
Aber schauen wir uns einmal an. Die Klassiker im Vergleich zum Testament. Und das ist jetzt wirklich eine ganz spannende Sache. Ich möchte Ihnen zeigen, wie weit verbreitet ein Klassiker ist, wie viele Abschriften das es davon gibt und wie nahe er an den Ereignissen, diese Abschriften an den Ereignissen zeitlich dran sind. Wir haben gesagt, je mehr Abschriften das es gibt und je näher sie an dem Ereignis dran sind, desto wahrscheinlicher ist, dass wir den korrekten Text am Tisch haben. Wir haben Schriften des Aristoteles, der 384 bis 322 geschrieben hat. Die frühesten Abschriften dieses Aristoteles, die findet man um 900 nach Christus. Also da sind schon mal 1400 Jahre vergangen. Insgesamt haben wir 5 Exemplare davon. Caesar, wie schon gesagt, haben wir 10 Exemplare, ebenfalls 900 nach Christus, die frühesten Abschriften, Zeitspanne 1000 Jahre. Tacitus 20 Abschriften, ebenfalls 1000 Jahre. Plinius 750 Jahre, 7 Exemplare. Und jetzt kommt das Neue Testament. Das Neue Testament ist zwischen 60 und 100 nach Christus verfasst worden. Die ersten frühesten Abschriften, ich komme dann später noch drauf, haben wir im Jahr 130 bereits. Das sind 70 Jahre Unterschied. Wissen Sie, was vor 70 Jahren war? Ich meine, Sie haben nicht gelebt, gell? Nehme ich mal an. Ja, vielleicht ist der eine oder andere da unter uns. Kann man wissen, gell, was vor 70 Jahren war. Wir merken, was das für geringe Zeitspanne ist. Da kann man wissen, was die Wahrheit war. Und dann kommt die Anzahl der Abschriften, da haben wir 5000 komplette Abschriften des Neuen Testaments und 13.000 Teilabschriften. Und warum ich Ihnen das so nahe bringen will, ist nicht, weil ich hier vor Ihnen mit Zahlen jonglieren will und Sie ermüden an diesem wunderbaren Abend. Sondern ich möchte Ihnen einfach zeigen, das sind Fakten. Das sind Fakten, die können Sie in einem Museum überprüfen. Sie können hingehen und sich diese Handschrift anschauen, die mit 130 nach Christus datiert ist. Ich komme noch drauf. Das können Sie sich anschauen. Das ist ein 9x6 cm großes Blatt Papier, wo hinten und vorne das Johannesevangelium 2 oder 3 Verse draufstehen. Das existiert real. Das ist nicht eine Erfindung. Ein besonders starkes Argument für die Textgenauigkeit wurde 1947 mit den Schriftrollen von Qumran entdeckt. Jeder weiß das. Gell? Und es war interessant, hier in Qumran, einige Hirtenjungen entdeckten auf der Suche nach ihren Schafen in einer Höhle einige Steinkrüge mit Pergament. Und es hat sich herausgestellt, dass es 2200 Jahre alte Abschriften des Alten Testaments waren. Na, was macht jetzt der Textforscher? Der sagt, das alte Klump schmeißen wir weg, oder? der krempelt die Ärmel hoch, nimmt die Pinzette, legt auf, schaut an, fügt zusammen und schaut jetzt ganz genau, ob dieser Text von vor 2200 Jahren mit dem heutigen Alten Testament übereinstimmt. Und er hat gestimmt. Das ist das Faszinierende da. Wir sehen daran, wie genau diese Überlieferung von den Texten her ist. Ich rede jetzt, noch nicht von den Inhalten, da kommen wir da auch noch drauf. Ich rede jetzt nur von den Texten. Wie spannend es ist, dass wir ein Schriftgut haben, das 2200 Jahre alt ist, und dann machen wir unsere Bibel auf und halten es dazu, und es steht genau das Gleiche drin. Das ist doch faszinierend, oder? Übrigens, diese Rollen können Sie sich anschauen. Sie müssen mir das nicht glauben. Gell? Da gibt es den Schrein des Buches in Jerusalem, da kann man sich anschauen. Und wenn Sie sich die Internetadresse notieren wollen, diese hier, der 6. Also, ja, nicht mehr da, kann ich Ihnen noch sagen. Dann können Sie es sogar im Internet anschauen. Ach, da oben finden Sie es. Das ist spannend. Ich meine, ich hoffe, Sie können gut Aramäisch, gell? Aber man kann alles lernen im Alter. Das ist faszinierend. Heute kann man diese Information abholen. Man kann hingehen, man kann es jetzt anschauen, man kann es vorlesen lassen, man kann es übersetzen lassen und man kann es nachschauen in der eigenen Bibel. Vielleicht sagen Sie, na okay, Altes Testament, aber was geht das nie eigentlich an? Und außerdem und überhaupt, aber das Neue Testament ist noch viel besser dokumentiert. Ich denke nur an den Konstantin von Tischendorf, der hat 1844 ein Wissenschaftler eine äußerst gefährliche Orientreise auf sich genommen. Sein Ziel war das Katharinenkloster. Das Katharinenkloster auf der Insel Sinai ist das älteste Kloster der Welt und stammt noch aus dem Jahr 600 nach Christus. Also, alte Kiste. Und dort hat der Mann nachgeschaut und hat gesagt, vielleicht findet man dort Abschriften des Neuen Testaments, die möglichst nahe an den Ereignissen dran sind. Das ist eine kluge Überlegung, ne? Und er hat gesucht in diesem Kloster und hat nichts gefunden und am Tag seiner Abreise sieht er in einem Opferkorb großformatige Pergamentblätter. Und er schaut sich das an, analysiert den Text, das Material und stößt fest, dass es Seiten aus einer griechischen Bibel war, aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie nahe das an den Ereignissen drinnen sind. Gell? Ja, es hat dann ein bisschen politische Querelen gegangen, war da nicht mehr gerne gesehen und ist dann doch noch einmal hingekommen und hat tatsächlich eine archäologische Sensation dort ausgegraben. Es war wirklich eine komplette, gesamte Abschrift des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert. Das war der Beginn der sogenannten Textforschung, wo man dann begonnen hat, diese Fragmente nebeneinander zu legen, abzuchecken, zu prüfen, das Alter anzuschauen. Und 1897 platzte die nächste Bombe. Zwei junge Wissenschaftler aus Oxford gruben in Oxyrhynchus, das in Ägypten, 90 Kilometer südlich von Kairo, aus einem Abfallhaufen 36 Dokumente des Neuen Testaments aus der Zeit von 200 vor Christus aus. Also, wir wandern noch näher an die Ereignisse heran. 1934 fand man in einem Tonkrug in einem koptischen Friedhof umfangreiche alte und neue Testamentpapiere, ebenfalls aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Der britische Milliardär Chester Beatty hat diese Dokumente zum Großteil erworben und sie sind heute in einer Ausstellung ohne weiteres zugänglich. Sie können es anschauen. Angreifen kann man es nicht, Gott sei Dank. Das älteste Dokument, und jetzt kommen wir wieder auf diese 120 Jahre zurück, das wurde 1934 von Robertson entdeckt. Das war ein Textforscher, der diesen Nachlass dieser zwei jungen Oxforder Wissenschaftler aufgearbeitet hat. Und es ist, wie ich schon gesagt habe, ein 6x9 cm großer Papyrus, vorne und hinten mit Teilen des Johannes-Evangeliums beschriftet und wird auf 100 bis 125 nach Christus datiert. Also wir sehen, wir kommen immer näher und näher und näher heran, was diese Daten anbelangt. Aber stellen Sie sich bitte mal vor, 100 oder 125 nach Christus, da war Jesus gerade einmal 80 Jahre tot und wieder auferstanden. Da kommen wir später drauf. Aber das Osterereignis, das ist gerade 80 Jahre einmal zurückgelegt. Wissen wir, was vor 80 Jahren war?
Nein.
Oh ja. Ich schon. 80 Jahre, das war 1936, oder? Da hat Mercedes den ersten Diesel-Pkw auf den Markt gebracht. Das muss man wissen, oder? Die Firma Agfa hat den ersten Farbfilm für eine Schmalfilmkamera auf den Markt gebracht. Muss man wissen, oder? Ja, wir wissen, dass andere Dinge auch waren. Hitler war an der Macht, die Olympischen Winterspiele, Garmisch-Partenkirchen und Berlin. Der erste Hubschrauber flog 186 Meter hoch. Wir haben keinen Zweifel daran, oder? Zweifeln Sie das an? Es gibt keinen Grund. Es ist dokumentiert. Das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, ist genau das Gleiche. Es ist dokumentiert, aufgeschrieben. Von Menschen, die damals mindestens so intelligent waren wie wir. Und die mindestens so interessiert waren daran, klar und sauber zu dokumentieren. Wir würden ihnen sonst etwas unterstellen, wofür wir keine Beweise haben. Unterstellen Sie grundsätzlich einem Geschichtsschreiber, dass er lügt, wenn er sein Dokument schreibt? Das machen Sie nicht, oder? Es sei denn, Sie hätten Beweise. Warum soll ich das dann diesen Leuten unterstellen? Was hätten die für einen persönlichen Gewinn gehabt daraus, dass wir 2000 Jahre später ein falsches Evangelium in Händen halten? Und es ist schon interessant, die Menschen unserer Zeit glauben immer, dass die Leute damals nicht so klug waren oder weniger fähig waren, eine gute Dokumentation zu machen. Ich bin überzeugt, dass dem nicht so ist. Und nicht nur ich, sondern das Institut für neutestamentliche Textforschung der Universität Münster. Der zweite Brief des Petrus, sauber dokumentiert, auch nicht älter als ein paar hundert Jahre. Der Vorstand sagt, die Überlieferung der biblischen Texte ist ein Phänomen, das in der gesamten Literatur der Antike ohne Parallele dasteht. Ohne. Wir haben heute noch denselben neutestamentlichen Bibeltext wie zu jener Zeit, da er abgefasst wurde. Differenzen betreffen lediglich Wortdreher, Rechtschreibfehler, aber in keinem Fall den Sinn. Vielleicht ist auch ganz interessant, was außerbiblische Autoren über die Bibel sagen. Vielleicht sagen sie, und ich bin völlig auf ihrer Seite, ja. Vielleicht sagen sie, okay, es könnte ja theoretisch sein, dass die Schreiber der Bibel etwas eingenommen waren. Ne? Sie wollten halt unbedingt, aber schauen wir mal, was andere Leute über das Neue Testament sagen. Schauen wir mal, was außerbiblische Zeugen davon sagen. Wir finden von Josephus Flavius in seinen römischen, in seinen jüdischen Kriegen jede Menge Information, die sich im Alten Testament widerspiegelt. Auch von einem Jesus ist die Rede. Justin der Märtyrer, Irenäus, Clemens von Alexandria und so weiter und so fort. Eine ganze Menge außerbiblische Autoren, die nicht an der Bibel mitgeschrieben haben, bestätigen die Informationen. Gut. Das war die naturwissenschaftliche Methode. Jetzt wissen wir, oder hoffentlich wissen wir, dass der Text korrekt überliefert worden ist. Die Frage ist jetzt, stimmt der Inhalt? Ne? Stimmt hat das stattgefunden, was da beschrieben ist. Das ist eine ganz andere Qualität. Ich kann den Text schon richtig schreiben und über Jahrtausende richtig kopieren, gell? Wenn am Anfang was drinnen steht, was gar nicht gestimmt hat. Ne? Um das herauszufinden, braucht man die historisch-rechtliche Methode. Zum Beispiel bei der Überprüfung der Angabe, dass John F. Kennedy Präsident der USA gewesen ist, kommen sie mit der naturwissenschaftlichen Methode überhaupt nichts hin. Ne? Was wollen sie denn zählen, wiegen oder messen? Aber wie kommt man drauf, ob das stimmt, ob der tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten war? Naja, sie brauchen Augenzeugen, idealerweise. Sie brauchen Indizien. Dann liegen wir schon ganz gut. Das macht übrigens jeder Richter. Das ist die Arbeit von einem Richter. Da sagt, haben wir einen Augenzeugen, hoffentlich mehr Augenzeugen, weil der eine hat es dunkelorange gesehen und der andere hat schon eher Richtung grün gesehen. Über die Ampel, ne? Der andere ist zutiefst überzeugt, aber Herr Richter, ich fahre grundsätzlich nicht bei Rot über die Kreuzung. Das kann mir gar nicht passieren. Mit dem fängt der Richter nichts an. Gell? Das müssen wir mal schauen. Wenn Sie zum Beispiel darüber verhört würden, ob Sie gestern in einem Obstgeschäft Bananen gekauft haben, wie werden Sie sich denn da verteidigen? Aber Sie können die Banane herzeigen, ne? Das hilft nicht, oder? Die hätten Sie überall kaufen können. Aber wenn Sie den Kassenzettel vor dem Geschäft haben, schaut es schon recht gut aus für Sie. Wenn womöglich die Verkäuferin sich als Augenzeugin noch daran erinnert, sie dort gesehen zu haben, dann wird es noch mehr besser. Wenn Ihre Freundin auch dabei war, dann wird es wunderbar. Und heutzutage, bitte, gibt es noch das Überwachungsvideo, oder? Einmal was gut. Wir lernen und wir machen es ganz automatisch. Wir gehen diese Folgen durch. Wir sagen, haben wir Indizien, haben wir Augenzeugen, was sind die Berichte? Schauen wir mal, wie die Schrift diesbezüglich vorgeht. Ich zitiere Ihnen aus dem Lukas-Evangelium hier was. Lukas war ein Arzt. Und Ärzte sind in der Regel sehr genaue Beobachter, die sind in der Regel geschult, eine gute und genaue Diagnose zu stellen. Das sind in der Regel Menschen, die genau hinschauen können. Gell? Und der Lukas schreibt ganz klar, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen, nämlich ums Evangelium herum, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Der Lukas hat mit Augenzeugen gesprochen, mit Leuten gesprochen, die alle diese Dinge erlebt haben, von denen in den Evangelien drinnen steht. Er ist zur Quelle gegangen, nicht nur vom Hörensagen, aber er hat mit Augenzeugen gesprochen. Und er hat überprüft, ob diese Dinge zuverlässig sind. Er hat dieses Lukas-Evangelium ist ja nichts anderes als ein ganz ein langer Brief, gell, an einen Freund. Der Apostelgeschichte hat er auch geschrieben, das ist ein zweiter sehr langer Brief. Und er hat nichts anderes wollen, als was er oben sagt, zu überliefern, die Dinge, die sich von Anfang an zugetragen haben. Und er wollte wahrhaftig sein. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Und das genau ist die Osterbotschaft. Das genau ist die Osterbotschaft. Jesus selbst hat seinen Jüngern ganz klar gesagt, ich zitiere den Markus, und Jesus fing an, sie zu lehren, seine Jünger, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsste von den Ältesten und hohen Priestern, Schriftgelehrten, dass er getötet werden und am dritten, nach drei Tagen auferstehen müsse. Alter, das ist schon provokant, oder? Wenn das nicht stimmt, dann kann man das Christentum vergessen, oder? Dann gehen wir zusperren. Völlig daneben. Wenn das nicht stimmt,
Das muss es
dann sind wir, völlig durch.
Das muss es immer.
Schauen wir mal. Was geschah zu Ostern 32? Ich muss Ihnen jetzt einmal einen Text aus der Bibel länger vorlesen. Horchen Sie mal zu. Am nächsten Tag aber, am Samstag, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen zu Pilatus, dem Statthalter: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer, davon war Jesus, sagte, als er noch lebte: Nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, haben sie den Statthalter gebeten, ja, dass das Grab gesichert wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Also die Pharisäer und hohen Priester, die haben genau gewusst, was Jesus gesagt hat. Und sie wollten verhindern, dass eine Situation geschaffen wird, wo dieser Leichnam irgendwie aus dem Grab herauskommt und verschwindet und dann wird groß verkündet, der ist auferstanden. Also sind sie zum Statthalter gegangen und gesagt, sichert das Grab mit einer Wache. Und der hat das Grab nicht nur mit 16 Mann sichern lassen. Und das waren römische Kampfmaschinen. Also ein Gladiator bzw. einen römischen Soldaten unterzukommen im Kampf, das war, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung. Das waren Kampfmaschinen, trainiert bis in die letzte Phase. Und der Objektschutz, der hat so ausgeschaut, 4 Soldaten vor dem Objekt, im Rücken des Objekts und die anderen 12 davor am Fußboden. Das war der Objektschutz. Und genau den Objektschutz hat der Pilatus diesem Grab zuteil werden lassen. Davor ist er zwar dann ein schwerer Felsblock gewesen und dann wurde das Grab auch noch versiegelt. Das heißt, es ist ein Siegel drüber gespannt worden, das übrigens im Römischen Reich bei Todesstrafe nicht hat erbrochen werden dürfen von jemandem, der nicht dazu befugt war. Und die Römer haben schon gewusst, was er tut. Die übrigens haben die Kreuzigung erfunden, möchte ich Ihnen nur sagen. Die haben gewusst, wie sie ihre Interessen durchsetzen. Und dann lesen wir, dass ein Erdbeben geschah, dann lesen wir, dass das Grab leer gewesen ist und dann sind die Soldaten leichenstarr gewesen und wie sie sich wieder erholt haben, sind die natürlich in die Stadt gelaufen, nicht zu diesem Pilatus, weil der hätte sie sofort abführen lassen und verbrennen, das war nämlich die Strafe für im Dienst schlafen oder zu versagen, sondern sie sind zu den hohen Priester gegangen und gesagt, wir müssen uns jetzt aus der Patsche helfen. Und die haben gesagt, wir werden das mit dem Statthalter schon regeln. Ihr sagt am besten, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn. Naja, jetzt haben wir ein paar Theorien zu bewältigen, oder? Die erste Theorie, ich habe da ein paar Berechnungen gemacht, damit wir das ein bisschen hinkriegen. Also die erste Theorie ist von den Jüngern gestohlen, damit die Auferstehung als wahr gelte. Ja? Naja, ich habe schon gesagt, das Grab war gesichert und 16 römische Soldaten sind 16 römische Kampfmaschinen. Da hätte einer davon die Jünger weggewedelt, gell, wie nur. Dann waren diese Leute, waren völlig klar, wenn wir im Dienst schlafen, dann werden wir verbrennt. Und unsere Familien werden geächtet. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie die Jünger ganz leise auf Katzenpfoten durch 16 römische Soldaten schleichen sollten, einen 2 Tonnen schweren Stein wegwälzen, ja, und diesen Leichnam aus dem Grab rausholen und ungesehen verschwinden. Ich sage Ihnen, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, aber die römische Geheimpolizei war nicht von schlechten Eltern. Und das erbrochene Siegel alleine hätte völlig ausgereicht, um alle Hebel der Welt in Bewegung zu setzen, aber da war nichts in Bewegung zu setzen. Das Grab war leer. Zweite Theorie, von den Behörden gestohlen. Gell? Die Behörden haben den Leichnam auf die kuriosesten Theorien, gell? Man kommt gar nicht auf so gute Ideen. Aber ich habe es so wie in einem Buch gefunden. Von den Behörden gestohlen, damit niemand einen Betrug mit der angeblichen Auferstehung machen kann. Ja, das ist ja eine riesenproblematische Theorie. Warum sollten die Behörden genau das tun, was einer dann Schwierigkeiten macht, oder? Die Behörden hätten nur den toten Körper präsentieren müssen und hätten sagen können, und alle, Jesus und seine Jünger und alle Anhänger und wer immer schon dahinter gestanden ist, wären alle da gestanden wie die Lügner. Ich sage Ihnen das, das Christentum wäre schon im Mutterleib getötet worden. Keine Chance. Es war nichts zu präsentieren. Und die dritte Theorie, ich wollte sie Ihnen fast ersparen, aber sie ist so interessant. Die Wiederbelebungstheorie. Ich präsentiere eine Theorie, die von durchaus ernstzunehmenden Menschen präsentiert werden. Gell? Wir schmunzeln vielleicht, oder vielleicht schmunzeln sie nicht drüber und sagen, das klingt ganz glaubwürdig. Aber die Wiederbelebungstheorie sagt, Jesus wurde zwar ans Kreuz genagelt, er erlitt Schmerzen und Blutverlust und wurde vor Erschöpfung ohnmächtig. Und die Jünger haben ihn für tot gehalten und haben ihn lebendig ins Grab hineingelegt. Das kalte Grab hat ihn wiederbelebt. Und dann? Naja, wenn man mal 6 Prozesse durchmacht, wenn man die Folter der römischen Geisel überhaupt überlebt, wissen Sie, was da passiert? In diese Geisel, das waren Stricke, in die waren Knochensplitter und Eisenstücke eingeflochten. Und ein Schlag hat völlig gereicht, um den Rücken schon aufzuschlagen. Gell? Die Haut ist nur so. Und nach weiteren Schlägen ist der Rücken rohes Fleisch gewesen. Er war so schwach, dass er sein Kreuz nicht hat tragen können. Seine Handwurzeln, seine Fersen wurden mit langen Nägeln durchbohrt. Die römischen Soldaten stießen ihm einen Speer in die Seite und dann ist er in ein Grab gelegt worden und zwar dann ein schwerer Stein ist vorgeschoben worden, eine römische Wache davor und dann ist das Grab versiegelt worden. Das ist schon eine tolle Theorie, oder? Wie er dann von innen heraus wieder belebt den Stein auf die Seite schiebt. Ein Wissenschaftler hat dazu gesagt, wenn das stimmt, dann ist das noch ein größeres Wunder, als wir die Auferstehung werden. Aber vielleicht sagen Sie, naja, gibt es noch andere Zeugen? Oh ja, es gibt schon noch andere Zeugen. Schauen wir in die Bibel hinein. Da sagt der Paulus, danach erschien er, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, dass er dem Käfers, das der Petrus erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Was will der Paulus damit sagen? Er hat gesagt, Leute, wenn ihr irgendeinen Zweifel daran habt, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann zeige ich euch 500 Leute. Und zu denen könnt ihr hingehen und sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und sie werden wieder sagen, naja, vielleicht sind die Leute ein bisschen voreingenommen und man weiß das ja, wie das alles so ist. Aber vielleicht sollte man einfach einmal sagen, was die Feinde gesagt haben, oder? Vom Feind kann man eigentlich nicht erwarten, dass er es irgendwie... Wir müssen die Gegner fragen. Da müssen wir in die Apostelgeschichte gehen. Die Apostelgeschichte ist der Teil, der nach dem Evangelium stattgefunden hat. Und da ist eine interessante Sache passiert. Da ist dieser Petrus und seine Jünger auf einen Balkon hinaufgestiegen in Jerusalem und hat zu den Leuten dort unten predigt. Entschuldigung, ja, da haben wir schon. Und er sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegeben, erwiesen worden ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Der hingegeben worden ist, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes gelöst hat. was war die Reaktion der Leute, die Jesus umgebracht haben? Ganz Jerusalem hat geschrieben, kreuzige ihn, gell, zu dem Pilatus. Und 50 Tage später steht der Petrus auf dem Balkon und sagt den Leuten genau das, wie ihr wisst. Was denken Sie sich, was die Leute jetzt gemacht haben? Wir lesen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und der Petrus hat gesagt, bekehrt euch. Und an dem Tag allein haben sie 3000 Menschen bekehrt. Das muss man sich vorstellen, das waren die Feinde, das waren die Gegner. Warum? Weil sie von den Fakten überzeugt waren. Das Grab war einfach leer. Niemand konnte den Leib des toten Jesus präsentieren. Tausende Juden haben sich zum Christentum bekehrt. Jede Sekretärin hätte in der Mittagspause aus von Jerusalem an dieses Grab hinausgehen können und schauen, ob es leer war oder ob es nicht leer war. Und die Leute haben sie überzeugt. Vielleicht noch ein Argument. Der Märtyrertod der Apostel. Alle diese Männer sind durch den Märtyrertod gestorben. Keiner hätte sterben müssen, wenn er gesagt hätte, es mit Jesus. Da haben wir uns täuscht. Und ich frage Sie jetzt ganz, ganz klar, würden Sie für einen Irrtum sterben wollen? Ein Irrtum, den Sie kennen, den Sie wissen, würden Sie dafür sterben wollen? Niemals. Nein. Wenn Sie ihn kennen. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Stunde ist vorbei. Vielleicht ein paar Punkte noch. Um die Grundlagen der Schrift noch einmal deutlich zu machen. Ein paar Indizien. Es ist interessant, dass in der Archäologie mancher Wissenschaftler schon hergeht und sagt, ich studiere das Alte Testament, um herauszufinden, wo entsprechende Lagerstätten sind, wo Information sein könnte, wo alte Städte liegen. Immer wieder spricht die Bibel im Alten Testament von den Hethitern. Und es war lange ein Punkt der Bibelkritiker, die gesagt haben, die Hethiter, die gibt es nicht, das Volk nirgendwo. Ja, bis man 1920 bei Ankara die Hauptstadt dieser Hethiter entdeckt hat. Ja. Eine 6,6 Kilometer lange Mauer, 5 Meter mächtig als Stadtmauer geschützt. Eine damals der größten, fortschrittlichsten Städte der Erde überhaupt. 1700 vor Christus. Die Bibel schreibt schon lange drüber. Wir haben es 1920 entdeckt. 31 Tempel, gepflasterte Prozessionswege, unterirdische Silos, tragbare Sitzbadewannen. Man höre, ein Abwasserkanalsystem, das unglaublich effizient war. 1700 vor Christus. Eine Bibliothek mit 30.000 Tontafeln. Die Geschichtsschreibung hat ständig an die Bibel angepasst werden müssen. Ein anderes Thema ist der Tunnel des Hiskia. Sie können ihn heute in Jerusalem besuchen. Bis vor 130 Jahren haben sich die wenigsten Leute vorstellen können, dass man einen Tunnel von zwei Seiten angraben könnte und sich dann in der Mitte trifft, noch dazu, wo man einen Bogen anmacht. Da dürfen Sie heute schon ordentlich einen Rechenschirr in die Hand nehmen, gell? Tangens, Kotangens, Winkel und ich weiß nicht was alles. Ja, heute nehmen sie einen Computer. Aber die Bibel beschreibt so einen Tunnel vor, schon seit 2700 Jahren und 1856 ist er entdeckt worden. Und zur großen Freude der Archäologen mit einer eingemauerten Tafel, wo draufgeschrieben worden ist, von wem er war und wie er gemacht worden ist. Die Tafel können Sie sich heute in einem Museum in Istanbul anschauen. Also ich rede von Fakten, gell? Ich rede nicht von Wünschen. Die Geschichtsschreibung musste angepasst werden. Diese Dinge, die ich da noch notiert habe, diese vielen Bereiche, die alle in der Schrift zu lesen sind. Ich möchte Ihnen jetzt nicht alle präsentieren. Sie können es gern bei mir haben, kein Problem. Selbst nachlesen ist ja das Spannendste. Ich stöße ins Internet. Vielleicht noch eine Sache, ist interessant, dass die Bibel nicht nur Aussagen über die Vergangenheit macht, sondern auch noch über die Zukunft. Und wir finden in dem Buch Mose, der vor ca. 1500 Jahren vor Christus gelebt hat, diesen Satz. Und du Volk Israel wirst aus dem Land herausgerissen werden und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen und unter jenen Nationen wirst du im Bedrängnis wohnen. Das hat er 1500 vor Christus geschrieben. Wissen Sie, wann das in Erfüllung gegangen ist? 1570 Jahre später. Ja, da ist Jerusalem von den Römern dem Erdboden platt gemacht worden. Und weitere 1000 Städte sind in ganz Israel kaputt gemacht worden. Von diesem Augenblick, 70 nach Christus, waren die Juden in der sogenannten Diaspora zerstreut auf der ganzen Welt. Fast 2000 Jahre lang stand auf keiner Landkarte der Name Israel. Gell? Und die Landkarten vor 1948 zeigen auch noch kein Israel. Und wieder findet man in der Bibel eine Prophetie, diesmal allerdings nur 600 Jahre vor Christus, zu dem Jeremia. Es werden Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda ändern und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und unsere Generation ist Zeuge, dass das stattfindet. 1948 ist der Staat Israel wiedergegründet worden. Gott tut offensichtlich, was er verspricht. Derzeit leben in Israel 6 Millionen Juden aus über 120 Ländern. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Volk, das in alle Windrichtungen über 2000 Jahre verstreut war, ja, das ohne Exilregierung gelebt hat, 70 Generationen Kultur, Sprache und Religion haben überlebt und die Leute finden nach dieser Wahnsinnszeit wieder zurück und gründen diesen Staat, so wie es in der Bibel drinnen steht. Und wir erleben heute die Rückführung aller dieser Juden. Die Erfüllung eines Prophetenwortes. Der erste Staatsgründer Ben-Gurion, erster Staatspräsident Israels, hat gesagt, historisch und rechtlich kommt unsere Daseinsberechtigung aus der Bibel. Weil wir schon über Prophetie sprechen. Ankündigung im Alten Testament über Jesus. Dass der Messias von einer Jungfrau geboren wird. 700 vor Christus. In Bethlehem geboren. 400. Auf einen Esel einreiten. 500 und. Ich will es Ihnen nicht alles vorlesen. Sie können es selber lesen. Es sind alles in Erfüllung gegangene Prophetien. Zum Teil 1000 vor Christus niedergeschrieben worden. Die Beweislast ist erdrückend. Und bei all diesem Staunen über diese Einmaligkeit muss man anerkennen, es muss ein Größerer hinter dieser Einmaligkeit stehen. Vielleicht der letzte Abschnitt. Ich werde jetzt ein bisschen schneller reden, dass ich schneller heimkommen werde. Die persönliche Bedeutung des Buches. Vielleicht denken Sie bei Lebensfragen an 80 Jahre Ihres Lebens. Ich persönlich bin da ein bisschen großzügiger. Ich denke da ans ewige Leben. Und deswegen sind diese Lebensfragen für mich mit der Person Jesu verbunden. Ich für meine Person, ich habe gesagt, ist eine historische Persönlichkeit, ich habe es versucht, Ihnen nahe zu bringen. Er ist von den Toten auferstanden und er lebt. Wissen Sie, der Unterschied zwischen Jesus und an jedem anderen Religionsgründer ist gigantisch. Er lebt. Die anderen Religionsgründer sind ziemlich tot. Wer hat die höhere Kompetenz? Und er sagt von sich, und das sind jetzt sehr provokante Worte, ich warne Sie jetzt, gell? Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Rein menschlich gesehen könnte er, wenn er überhaupt diese Aussage nur maximal 30 bis 50 Jahre gegolten haben, weil er starb dann. Nicht? Und ich könnte sagen, ich war der Weg. Aber er sagt, ich bin. Er sagt gar nicht, ich weiß den Weg oder ich weise dir den Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und er sagt, ich bin die Wahrheit. Wer kann sagen, dass er keine Lüge in ihm ist? Gell? Nicht ich habe das Leben, sondern ich bin das Leben. Und es ist sehr provokant, wenn er sagt, niemand. Aber analysieren wir es doch. Heute sind wir so mittendrin im klaren Auseinanderteilen. Nehmen wir mal an, diese Aussage ist falsch, oder? Und er wusste womöglich, dass sie falsch war. Dann war es eine absichtliche Täuschung, dann war er ein Lügner und dann war er ein Narr, denn er musste für eine Lüge sterben.
Ich war kein Lügner.
Ich bin auch der Meinung. Schauen wir mal, wenn die Aussage trotzdem falsch war, aber er wusste vielleicht nicht, dass sie falsch war. Dann war er aufrichtig, aber hat unter Wahnvorstellungen gelitten, dann war er geisteskranker. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie ein Evangelium da drinnen durchlesen, da hätten Sie aber nicht den Funken einer Idee, es mit einem Geisteskranken zu tun. Da haben Sie viel mehr mit einem Menschen zu tun, wo die anderen Leute gesagt haben, der Mann redet, wie wir das noch nie gehört haben. Der legt das Alte Testament auseinander und klamüsert uns das vor, wie wir es noch nie gehört haben von unseren Schriftgelehrten. Also, von Geisteskrank. Weiter. Naja, wenn es nicht falsch ist, dann ist es was? Gewonnen. Ich bin auch Ihrer Meinung. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann ihn ablehnen. Eigentlich ist das zwar alles sehr interessant, aber was geht es mir an? Lassen Sie uns dann später ein bisschen noch kurz nachdenken. Oder ich kann ihm glauben. Und wenn ich das muss, mach, dann trifft auch das zu, was er auch gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Gell? Er bezieht sich da aufs ewige Leben, nicht auf die körperliche ewige Existenz. Und ich bin zutiefst überzeugt, Glauben heißt nicht nichts wissen. Sondern Glauben heißt nach der Bibel eine feste Überzeugung, dass etwas sein wird, was man derzeit noch nicht in der Hand hat. Ein weit verbreiteter Spruch ist, wer nichts weiß, muss alles glauben. Aber mit der Bibel kann man wissen. Glauben heißt allerdings auch Handeln. Ja? Etwas in Bewegung setzen. Ich denke immer da an eine Begebenheit eines Wanderzirkus. Ein Wanderzirkus kommt in ein kleines Dorf und dann kommen die Seiltänzer. Gell? Und die Seiltänzer errichten ein Seil vom Marktplatz auf die Kirchturmspitze hinauf. Und dann kommt der Abend, alles ist vorbereitet, die Scheinwerfer sind eingeschaltet und der Seiltänzer betritt das Seil und geht fast bis zur Kirchturmspitze herauf und wieder hinunter. Und die Leute sind von den Socken. Die klatschen und sind begeistert. Und einer ist ganz besonders begeistert. Der drängt sich gleich vor zu diesem Artisten und will gleich persönlich begrüßen. Aber der Artist sagt, Moment, jetzt geht es erst richtig los. Ja, dann nimmt er was auf den Kopf und balanciert es fast zur Kirchturmspitze und wieder herunter. Und als drittes nimmt er ein Schubkorn, setzt es drauf und gibt da noch einen schweren Stein hinein und fährt bis zur Kirchturmspitze hoch. Das müssen Sie sich mal vorstellen, oder? Was für eine Atmosphäre auf dem Dorfplatz. Und der Mann ist begeistert und tanzt herum und dann kommt der Artist wieder herunter und er ist ganz begeistert, er ist gigantisch. Und dann sagt der Seiltänzer zu dem begeisterten Mann, glaubst du, dass ich das noch einmal kann? Ja, natürlich, du hast ja gesagt, das ist super gewaltig. Er hat gesagt, steig ein. Glauben heißt Handeln. Und ich denke an einen alten Lungauerbauer, den ich kennengelernt habe. Der hat gesagt, ich habe immer gewusst, dass ich Fehler gemacht habe und Schuld auf mich geladen habe, hat er gesagt. Aber ich habe nie gewusst, womit ich mich dahin wenden kann, damit es loswerde. Ich bin so dankbar, dass ich in dem Jesus eine Antwort gefunden habe. Vielleicht der beste Beweis des göttlichen Ursprungs der Bibel ist die Auswirkung auf Menschen. Wir können gar nicht sehen, wie viele Seelen sich durch dieses einzigartige Buch vom Finsternis zur Licht gewendet haben. Von der Sünde zur Heiligkeit, von Verzweiflung zur Hoffnung. Die Bibel ist ein Segen geworden für Millionen von Menschen. Unsere Kultur bitte gründet darauf. Auch wenn wir schon bald vergessen haben. Und die Botschaft der Bibel hat Mörder, Diebe, Ehebrecher, Drogensüchtige, menschliche Abschaum und Wracks gerettet. Gell? Depressive werden wieder fröhlich. Trinker von der Sucht geheilt. Lügner sagen plötzlich die Wahrheit. Ehen werden wieder heil. Und ein Leben ohne Sinn kriegt wieder einen Sinn. Das kann kein Buch bewirken, das vor Menschen geschrieben worden ist. Und dass es tatsächlich so ist, kann ich persönlich bezeugen. Ich lese jetzt seit über 30 Jahren dieses Buch und muss Ihnen klar sagen, also ein Leben mit Jesus ist nicht problemfreie rosa-rote Wolke. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Bitte ja keine falschen Erwartungen. Natürlich kenne ich als Berater und auch als persönlich Betroffener die Ohnmacht eines Vaters, wenn die Kinder zeitweise auf schwierige Wege geraten. Oder die Ohnmacht eines Unternehmens, wenn er alles getan hat, was er Kinder hat, und trotzdem steht er mit dem Rücken zur Wand. Die tiefe Betroffenheit, wenn unser lieber Mensch verlässt. Die Trauer und Ratlosigkeit, wenn Gesundheit verloren geht. Aber ich kann Ihnen sagen, mir ist die tägliche Gemeinschaft mit Gott wichtig. Und sein Wort. Wir haben Hilfe und Rat für unsere Ehe gekriegt, für die Erziehung unserer Kinder. Der Umgang mit meinen Mitarbeitern, das Verhältnis zu meinen Kunden, zu meinen Lieferanten, ja sogar zum Finanzamt, hat sich verändert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich kann mich auf diesen Jesus Christus verlassen. Es hat in jeder Sackgasse noch einen Ausweg gegeben. Für jedes Problem eine Lösung. Und für jede Belastungsprobe, ich sage nicht übermäßig Kraft, aber ausreichend. Nicht immer so schnell, wie ich mir es gewünscht habe. Und auch nicht immer auf diese Art und Weise, wie ich es mir gedacht habe. Und ich habe auch nicht den finanziellen Überfluss, den ich mir als junger Mensch erhofft habe. Aber rückblickend darf ich sagen, er hat alles gut gemacht. Vielleicht sind es diese über 30 Jahre Erfahrung mit Jesus, seine gute Führung und Weisheit, dass ich von dem Fundament so begeistert bin, dass ich mich heute hergestellt habe, um Ihnen das zu sagen. Ich sage Ihnen nur, steigen Sie ein. Bleiben Sie nicht draußen. Jesus braucht keine Bewunderer. Das hat er nicht notwendig. Der hat Menschen, die ihm nachfolgen. Fassen wir es zusammen. Die Bibel ist historisch korrekt. Fakten gibt es genug. Der Text ist korrekt. Dokumente und Teile davon haben wir in Fülle. Der Inhalt ist korrekt. Zeugen und Indizien gibt es genug. Und geistlich ist sie auch korrekt, denn Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Weg. Gäbe es einen anderen Weg, muss ich Ihnen sagen, dann wäre er umsonst gestorben. Das Grab ist aber leer. Ich habe jetzt noch ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten für Sie. Gute und schlechte Nachricht, vielleicht eine kurze Anekdote noch. Eine römische Galeere so um 100 fort im Golf von Neapel und der Sklaventreiber sagt zu den Sklaven, meine Damen und Herren, ich als Reiseleiter dieser Gruppe möchte Ihnen jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht mitteilen. Was wollen Sie zuerst hören? Ja, und die Sklaven schreien, ja die gute wollen wir zuerst. Ja, sagt er, es gibt eine Sonderration rum. Ein Jubel am Galeerenschiff. Gell? Und dann sagt ganz hinten hat der Glänzte, sagt, Und was ist die schlechte Nachricht? Sagt der Kapitän, will Wasserski fahren. Die gute und die schlechte Nachricht. Wasserski fahren. Da braucht man Sonderration rum, ne? Ich habe noch eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Jeder Mensch lebt ewig. Jeder. Aber es ist Ihre Entscheidung, ob Sie in der Gegenwart Gottes eine Ewigkeit leben wollen oder in der Hölle. Und die Entscheidung müssen Sie in dem Leben treffen, nicht jenseits. Das können Sie in der Bibel lesen. Und wenn Sie heute auf Nacht in den Spiegel schauen, dann überlegen Sie sich, ob Sie die richtige Wahl schon getroffen haben. Ich wünsche es Ihnen sehr, weil dann würde ich Sie in der Ewigkeit wiedersehen. Und das würde mir große Freude machen. Danke Ihnen.